Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Ich habe erst eigentlich am Montag gewusst, dass ich die Bible Study machen durfte. Und ich dachte, Mann, was mache ich für ein Thema? Richtig so, er muss mir etwas geben, sonst kann ich ja nichts erzählen. Und dann hat er mir gestern Morgen, wenn ich bin gelaufen war, habe ich dort, wo Petrus, er verleugnet ja, Petrus verleugnet Jesus dreimal und nachher fragte Jesus ihm dreimal, ob du mich liebst. Das habe ich so in den Kopf gekriegt und dann hat er mich gesagt, du Michi, wie ist es, wenn ich das mache? Und dann hat er gesagt, ja, das ist cool, weil er hat am Morgen mit Gina zusammen genau das gelesen in der Bibel. Und nachher hat er schon auch eine Frage gehabt, unabhängig von dem, warum dass der Petrus da, dass Jesus Petrus dreimal fragt. Und dann denkt, ja, vielleicht wird der Gott etwas mit dem sagen. So, wir wissen alle, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und Jesus hat das ja vorher gesagt. Und Petrus hat auch gemeint, aus eigener Kraft macht er das sicher nicht. Und dann hat er ja Jesus verleugnet und nachher ist er ja richtig traurig gewesen und hat müssen heulen. Und hat auch schlimme Schuldgefühle gehabt. Wie hat Gott Petrus Herz wieder können heilen? Weil er hat nachher im Apostelgeschichte 3, Vers 14, sagt der Petrus zum Volk, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Genau das, was er selber gemacht hat, tut er jetzt den Juden vorwerfen. Und wie kann er das eigentlich machen, ohne schlechtes Gewissen? Was ist mit dem Petrus passiert? Und ich möchte im Markus 16, Vers 1 bis 7 lesen. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, der Mutter des Jakobus und Salome, wohlreichende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, begleitet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen. Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Ich finde es auch cool, weil er sagte, die sollen zurück zu dem Jüngern. Petrus ist auch Jünger. Aber es tut Petrus extra erwähnen. Und das denke ich, das muss schön sein für den Petrus, wenn sie zurückkommen und sagen, Jünger, und dann, und du Petrus, du auch. Wir sehen, dass Gott streckt sich aus nach dem Petrus. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch wissen, dass auch mitten von unseren Versagen tut sich Gott auch ausstrecken nach uns. Und was auch interessant ist hier, die Damen, die laufen dort rauf und sagen, wie kriegen wir den Stein weg? Gott hat den Stein schon weggenommen. Und ich denke, das hat auch ein bisschen Bedeutung. Erstens, Gesetz ist weggerollt. Und zweitens, dass Jesus uns den Berg oder den Weg auch weggerollt, wenn wir davor stehen. Ich möchte jetzt weiterlesen im Johannes 21, Vers 4 bis 17. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte. Wer ist das gewesen? Johannes, genau. Zu Simon Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus dem Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihm das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Das war echt eine lange Bibelstelle. Und es ist eine urinteressante Bibelstelle. Warum ruft Jesus, ob sie Fisch gekriegt haben zum Frühstück? Ob sie etwas gefangen haben? Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass er einen Fisch hatte auf dem Feuer. So, eigentlich hat er keinen Fisch gebraucht. Aber er sagt zu ihnen, die sollen rausfahren und sollen das Netz auf der rechten Seite des Schiffes rausfallen. Meint Jesus da etwas anderes als nur rausfischen? Kann sein, dass da ein Symbol ist. Was ist ein Schiff? Bild von was? Habt ihr sicher schon gehabt mit dem Michi? Der Gemeinde oder der Church. Gell, aber das Schiff ist ein Bild vom Church. Was ist Netz? Gottes Wort, genau. Ist Gottes Wort oder Evangelium. Für was steht die linke Seite, wenn man das Netz würde auf der linken Seite auswerfen? Jemand weiß es? Wer? Genau, eigentlich für Gesetz oder Israel oder halt aus eigener Kraft etwas machen. Und die rechte Seite, für was steht das? Gnade, das Evangelium der Gnade. Und dass das für die ganze Welt ist, nicht nur für die Juden. So dass nur das ist ein Symbol, dass er sagt, sie sollen gehen fischen. Wenn die Jünger dann zurück sind, dann sehen sie eigentlich, dass Jesus Brot und Fisch hat. Und Brot und Fisch hat ja auch eine Bedeutung. Brot wissen alle, denke ich, steht im Johannes 6, Vers 25. Ich bin das Brot des Lebens. Und was ist denn mit dem Fisch? Warum ist der Fisch ein Symbol geworden für Gläubige? Fisch auf Griechisch heisst Ichthus. Ich weiß nicht, wie ich ausspreche. Aber es. Und wenn du auf Griechisch den ersten Buchstaben nimmst, vom Jesus, gesalbten Gottes Sohn Retter. Das ist, ich kann kein Griechisch, kann jemand Griechisch. Dann ist es Isios, also ist Jesus. Christus heisst Gesalbten. Theo ist Gottes. Uius, Sohn, Soter, Retter. Und dann hat man Ictus. So, das heisst eigentlich, Jesus, Sohn Gottes, ist Retter der Welt. Darum haben auch die Christen am die ersten Christen haben ja den Fisch gebraucht als Symbol, halt als heimliches Symbol, weil Jesus dort drin war, ist halt in dem Wort. Das ist nur so eine Randbemerkung. Warum sagt Jesus, dass die Jünger sollen die Fische zählen? Was bedeutet die Zahl 153? Es ist, heisst alle Nationen oder die Nationen. Und es heisst auch vollkommene Siege. Die Nationen, die jetzt auf der Welt ist, wenn das stimmt, ist momentan 193. Aber es ändert sich ja immer. So, ich bin gespannt, was das denn heisst mit dem 153, weil Gott weiß ja ganz genau, was er macht. Und wie kommen wir auf dem Zahl 153? Wisst ihr, was 17 bedeutet? 17 ist ein Symbol für Jesus, für Messias. Und wie kommen wir dann auf die 153? Wenn du 1 plus 2 nimmst, dann gibt das 3. Und nachher 3 plus 3 gibt 6. Und nachher nimmst du 6 plus 4 gibt 10. Und das bis 17. Und dann ist vollkommen, sind wir beim Jesus beim 17. Und dann kriegen wir die 153. Ich glaube, er hat symbolisch mit dem Fischfang den Jünger wollen rausschicken, um zu zeigen, dass sie so ein Evangelium der Gnade und der Wahrheit in der Welt verkündigen. Jetzt haben wir noch Gespräche zwischen Jesus und Petrus. Warum wird Petrus so traurig? Weil Jesus ihn dreimal fragt. Weil er ihm dreimal vorher schon verleugnet hat? Vielleicht. Im Grundtext steht über die Traurigkeit, wo wir in der deutschen Bibel übersetzen mit traurig. Hast du den auch, Patrick? Der Lupeo. Das ist das Wort, das Grundwort ist Lupeo. Und das ist ein tiefer emotionaler Schmerz erfahren oder Traurigkeit. Und das Wort wird sogar im Genesis 3,16, glaube ich, ist es, gebraucht, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Also Schmerzen von einer Geburt. Eine so tiefe Schmerz. Muss das gewesen sein, was er gespürt hat. Bei uns steht halt traurig. Aber es muss wirklich eine schmerzhafte Traurigkeit sein, die er gespürt hat. Und das finde ich noch interessant. Weil es ist wirklich ein tiefer emotionaler Schmerz. Und wir Frauen, die Kind gekriegt haben, wissen, wie schmerzhaft das ist. Gell? So, der Schmerz, den er hier fühlt, ist tief. Wenn Jesus Petrus erst einmal fragt, hast du mich lieb? Spricht Jesus ihm an mit dem Wort Agapas. Und dort haben wir das Grundwort ist Agapo oder Agape. Und das ist gemäß Wikipedia von Gott inspirierter, uneigennütziger Liebe. So, Jesus spricht ihm mit Agape an. Agape ist kein Gefühl, ist kein menschlicher, irgendwie Schmetterlinggefühl, ich liebe dich. Sondern Agape ist viel, viel, viel mehr. Das ist Gottes Liebe. Und über Gottes Liebe haben wir im 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7, eine Beschreibung davon. Hast du die 1. Korinther? Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und im Vers 8 steht noch, die Liebe hört niemals auf. Agape ist eine Liebe, die von Gott auskommt. Das ist eine Liebe, die keine Erwartung zurück erwartet. Weil es ist eine bedingungslose Liebe, ohne Wenn und Aber, was Gott für uns hat. Und ich glaube, es ist uns auch wichtig, dass wir Offenbarung haben von seiner Liebe. Weil die Agape-Liebe ist eine Entscheidungsliebe. Wir dürfen uns bewusst entscheiden, ob wir diese Liebe annehmen oder nicht. Und Jesus sagt selber, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das ist deine Entscheidung. Bleibe in der Liebe von Gott oder nicht. Tue dir Liebe und Gnade. Nein. Jesus spricht Petrus an mit dem gottgegebenen Liebe. Was antwortet Petrus? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Welches Wort braucht Petrus für Liebe? Er antwortet nicht mit Agape. Er antwortet mit dem Wort Philo. Und da ist das Grundwort Philio. Zuneigung in inniger Freundschaft, herzliche Rücksichtnahme. Brüderliche Liebe. Jesus fragt ihm, mit göttlicher Liebe liebst du mich? Und der Petrus geht zurück mit menschlicher Liebe. Dann fragt Jesus nochmal, liebst du mich? Mit Agape-Liebe. Und Petrus antwortet wieder mit dem Phileo. Mit dem brüderlichen Liebe. Nachher ist interessant. Dritte Mal, wo Jesus fragt, lebst du mich? Was braucht denn Jesus für ein Wort? Er braucht nicht mehr Agape brauchen. Er braucht das gleiche Wort wie der Petrus. Filius oder Filio. Ich weiß nicht, warum er das macht. Hat Petrus Jesus nicht richtig verstanden, wenn er ihn gefragt hat mit dem Agape-Liebe? Dass Jesus vom dritten Mal das Wort ändert, vom Liebe, ich finde das so interessant. Ich weiß nicht, warum er das macht, wenn ihr auch nachforschen. Ich denke, dass der Petrus das nicht realisiert hat mit dem Liebe, wo Jesus ihm anspricht, sondern er hat es halt als menschliche Natur angenommen und halt so ihm antwortet. Und erst wenn Jesus dann auf seine Niveau runtergeht, dann checkt der Petrus, was hätte mir eigentlich gefragt? Ich glaube, dass Petrus dort realisiert, dass Jesus etwas für ihn hat, wo er noch nicht kennt. Dass Jesus den Weg öffnet für den Liebe. Weil in Römer 5,5 steht es, dass Gottes Liebe ausgossen ist in unser Herzen. Und welche Liebe ist dort ausgossen? Agape. Agape ist in unserem Herzen ausgossen. Gottes Liebe ist in unserem Herzen ausgossen. In 1. Johannes 4, Vers 16 lesen wir: Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das ist der Agape-Liebe, wo wir dürfen drin bleiben. Und im 1. Johannes 4, Vers 19 steht es. Hast du den nicht? Hat er vergessen? Dort steht es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist wirklich nur möglich, weil er uns die Agape, Liebe in unser Herzen gegeben, dass wir ihm können antworten mit seiner Liebe. Weil seine Liebe ist bedingungslos. Er liebt uns. Es spielt keine Rolle, was wir anstellen. Er liebt uns. So oder so. Und weil er die Liebe, die Agape-Liebe, entdeckt hat und für sich angenommen hat, hat er nachher im Apostelgeschichte 3,14 können den Leuten sagen, ohne Schuldgefühl, ihr haben Jesus verleugnet. Und das ist ja nicht so lange Zeit dazwischen eigentlich. So, Petrus ist transformiert worden, er ist neu gemacht. Wer den Sohn frei macht, ist frei. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das verstehen, dass es zwei verschiedene Liebe gibt. Es gibt die menschliche Liebe und es gibt die göttliche Liebe. Und wenn wir im 1. Johannes 4, wenn wir das durchlesen für uns, dann ist die Liebe, die Gott dort für uns hat, wirklich gut beschrieben, auch dass wir reingehen können. So. Das ist eigentlich meine Aufgabe für euch, ist auch im 1. Johannes 4 lesen, über die Liebe von Gott. Und immer da denken, es ist die Agape-Liebe, nicht die Phileo, nicht die menschliche Liebe. Eigentlich bin ich fertig. Ich bin ein bisschen schneller als der Michi.